Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Wie wir immer zu den hohen christlichen Feiertagen üblicherweise gemacht haben, kommt heute ein führender Vertreter einer christlichen Glaubensgemeinschaft zu Wort. Wir haben heute entschieden, das Video, das ich vor geraumer Zeit mit dem Erzbischof von Wien, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, gemacht habe, zu wiederholen. Kardinal Schönborn wird in wenigen Tagen als Erzbischof von Wien aus dem Amt scheiden. Er wird natürlich eine bedeutende Persönlichkeit der katholischen Kirche in seiner Rolle als Kardinal bleiben, aber in der Funktion des Erzbischofs wird er etwa Mitte Jänner ausscheiden. Daher ist es unser Ziel, dieses Gespräch mit dem Herrn Kardinal noch einmal zu zeigen, in Erinnerung zu rufen. Und ich verbinde das auch mit euren Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest in einer besinnlichen Adventzeit. Genießen Sie diese Zeit und freuen Sie sich mit mir nochmals, dieses ganz besondere Gespräch mit Eminenz Schönborn zu sehen. Ich freue mich persönlich auch darauf. Schauen Sie sich das an. Seien Sie dabei. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie wieder sehr herzlich willkommen heißen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche hier aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. In wenigen Tagen feiern wir das Osterfest und daher habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich begrüße sehr, sehr herzlich seine Eminenz, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, den Erzbischof von Wien. Herr Kardinal, herzlich willkommen bei unseren Zeitgesprächen.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, so wenige Tage vor Ostern zu mir zu kommen, zu einem Gespräch über Fragen der Zeit, der Gesellschaft. Herr Kardinal, ich habe mir natürlich Ihre Biografie angeschaut. Ich kann mir wahrscheinlich sehr kurz fassen, weil viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer diese Biografie auch sehr, sehr gut kennen. Aber Sie haben einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich. Sie haben als Junger die Flucht erlebt, die Flucht nach Österreich, aus Böhmen kommend. Sie haben dann den Weg in Richtung Kirche gewählt, haben dann die Priesterweihe 1970 in Wien erfahren, haben dann unzählige Studien absolviert an spannenden Universitäten, haben dann das Doktorat der Theologie in Paris absolviert, wenn ich richtig informiert war, waren Studentenseelsorger, sie waren an der Universität von Fribourg in der Schweiz tätig. Sie haben sozusagen eine Lehrbefähigung für Theologie des christlichen Ostens. Sie waren Ordinarius für Dogmatik. Und dann kam die große priesterliche und funktionale Karriere, wo Sie dann Sekretär der Redaktionskommission des Katechismus waren. Sind 1991 in Wien zum Bischof gewählt worden, sind Dominikaner, wenn ich das sagen darf, dann später Erzbischof Cordiute, dann Erzbischof und dann haben sie vom Papst das Pallium verliehen bekommen, das meines Wissens noch das Zeichen des Metropoliten ist und wurden dann 1998 zum Kardinal kreiert. Wenn wir heute auf Ostern schauen, wenn wir heute unsere Situation schauen, auch geprägt von Corona, wie geht's Ihnen heute mit dieser Situation und wie ist die Situation der Kirche in diesem Moment?
Ja, danke, Herr Doktor, für die Einladung. Danke auch für die Gelegenheit, hier in der Urania zu sprechen und auszutauschen, dieses, wie Sie sagen, Flaggschiff der Volksbildung. Ja. Mir ist die Corona-Zeit vor allem ein Segen gewesen. Das ist aber ganz persönlich meine Situation. Ich hatte im Jahr 2019 zwei schwere Erkrankungen, die mich ziemlich knapp am anderen Leben vorbei haben schrammen lassen. Ich habe das überstanden und dadurch, dass so eine stille Zeit gekommen ist, konnte ich mich wirklich gründlich erholen. Das ist für die wenigsten Leute der Effekt von Corona. Natürlich dadurch, dass so viel ausgefallen ist, keine Reisen, keine Pfarrbesuche, was für einen Bischof schmerzlich ist, weil normalerweise bin ich jeden zweiten Sonntag in einer Pfarre unterwegs in der Erzdiözese Wien. Keine Begegnungen, keine Schulbesuche. Das alles ist mir am Anfang nicht so schwer gefallen, weil es mir gut getan hat, zur Ruhe zu kommen und mich zu erholen. Jetzt geht es mir wie vielen Menschen. Ich bin schon ein bisschen müde von dem, von dieser Situation und mache mir natürlich Sorgen. Ich muss ehrlich sagen, nicht so sehr um die Kirche, weil die Kirche ist nicht ein Selbstzweck. Und ich sage immer wieder, bitte, die Frage ist jetzt nicht, werden die Leute wieder in die Kirche gehen, werden mehr, werden weniger in die Kirche gehen, sondern die entscheidende Frage ist, wie geht's den Menschen in unserem Land und wie geht es weltweit weiter mit einer einzigartigen, bisher nicht gekannten Pandemie, die ja in einer unglaublichen Weise wirklich die ganze Welt betrifft. Und unsere erste Sorge muss sein, wie geht's den Menschen? Was macht das mit den Familien? Was macht das mit den Arbeitsplätzen? Was macht das mit den alten Menschen, zu denen ich auch gehöre? Und was macht es mit unserem Sozialverhalten? Ich nenne ein Beispiel. Ich bin neulich in der Früh ins Büro gekommen, begegne einer Mitarbeiterin am Eingang. Und natürlich haben wir uns nicht die Hand gegeben, sondern uns gegrüßt auf Abstand. Ja. Und dann habe ich meine Sekretärin gefragt, Moment, wie war das eigentlich vor dem 13. März? Letzten Jahres, wenn wir ins Büro gekommen sind in der Früh, haben wir uns da die Hand gegeben? Und sie hat gesagt, ja, natürlich haben wir uns die Hand gegeben. Wir haben uns das völlig abgewöhnt.
Ja, ja.
Und natürlich stellt sich die Frage, wie wird sich unser Sozialverhalten neu gestalten, wenn diese Pandemie einmal vorbei ist? Sie wird einmal vorbei sein. Hoffentlich in ein paar Monaten, wahrscheinlich wird es noch etwas länger dauern. Aber wie wird sich das alles auswirken?
Das ist ja gerade auch für Geistliche eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Nähe auch zu den Menschen und der Dialog mit den Menschen.
Ja.
Vor allem mit den Jungen.
Mit den Jungen, ich gehe normalerweise sehr viel in Schulen. Immer die Begegnung mit jungen Leuten macht mir sehr viel Freude. Das ist jetzt ausgefallen seit über einem Jahr.
Ja.
Und natürlich die Begegnung mit allen Begegnungsmöglichkeiten, die man als Priester hat, sehr schmerzlich war. Für viele Seelsorger und Seelsorgerinnen, dass man nicht zu den Kranken konnte.
Ja. Ja.
Das war wirklich auch eine Gewissensfrage. Muss ich nicht zu Sterbenden gehen? Muss man die alleine lassen aus Gesundheitsgründen? Ja. Das waren und sind schwierige Fragen. Es wird jetzt sicher mit den Impfungen besser werden.
Man bemüht sich ja, glaube ich, in allen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft auf Ersatzkommunikationswege wie Videokonferenzen auszuweichen. Sie haben ja selbst immer wieder Messen übertragen lassen, auch im kleinen Bereich, um so den Dialog aufrechtzuerhalten. Aber es ist etwas anderes. Die analoge Begegnung hat eine andere Qualität.
Aber es stimmt auch, es haben sich neue Felder eröffnet durch die digitalen Möglichkeiten. Ich habe wochenlang aus der kleinen Bischofskapelle am Stephansplatz,
das habe ich gemeint,
habe ich die Messe übertragen mit Livestream. Und wir hatten im ersten Lockdown täglich über 1000 Menschen, die an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, in der ganzen Welt. Und ganz berührende Echos.
Ja. Spüren Sie, dass die Menschen sozusagen in der Krise einen stärkeren Zugang zur Kirche suchen?
Ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Das heißt, wir haben eine Sache gemacht, das ist medial vielleicht nicht so gut drüber gekommen. Wir haben vom ersten Moment an gesagt, beim Lockdown, öffentliche Gottesdienste mussten ausgesetzt werden, aber die Kirchen sollen überall offen bleiben. Mhm. Und das habe ich viel gehört aus den Pfarren, dass erstaunlich viele Menschen einzeln gekommen sind, eine Kerze anzünden, eine stille Zeit, ein Gebet. Mhm. Und ich denke, das ist schon bei vielen eine stärkere Erfahrung in dieser Zeit.
Eminenz, Sie sind bekannt dafür, dass Sie zu jenen Theologen zählen, die sich vor allem mit der Verbindung zwischen Theologie und Wissenschaft beschäftigen. Manche haben geschrieben, die Kirche wäre gekränkt durch Darwin und so weiter, aber Sie versuchen ja sozusagen diese Brücke zwischen Glauben und Theologie auf der einen Seite und vor allem den Naturwissenschaften auch herzustellen.
Ja, das hat mich immer schon interessiert. Ich bin zwar kein absolut kein gelernter Naturwissenschaftler, aber eher populärwissenschaftlich interessiert. Aber die Grundfragen über die Entwicklung der Natur, die Entwicklung des Kosmos, die Entwicklung des Menschen haben mich immer sehr interessiert. Und ich habe eigentlich nie verstanden, warum Menschen einen Widerspruch zwischen Glauben und Wissenschaft sehen. Ich habe noch keine wissenschaftliche Entdeckung kennengelernt, die mich in irgendeiner Weise in meinem Glauben in Frage gestellt hätte. Im Gegenteil, ich habe immer mehr gestaunt. Wenn man jetzt liest und hört und mit Fachleuten redet über die Entwicklung des Covid-Impfstoffs, über die RNA, das ist ja so faszinierend, die Entschlüsselung des genetischen Codes und dann die Entschlüsselung der RNA und wie das in jeder Zelle unseres Körpers funktioniert und sich von Erbe zu Erbe weiter übermittelt, so dass man in meinem genetischen Code die Geschichte der Menschheit nachlesen kann, was ich gewissermaßen das Buch der Geschichte der Menschheit in mir trage. Das ist etwas so Faszinierendes und ich wüsste nicht, was soll das an meinem Glauben in Frage stellen. Im Gegenteil, das Staunen. Einstein hat einmal gesagt, der ja auch in der Urania gesprochen hat, Einstein hat gesagt, das Erstaunliche ist nicht, dass wir erkennen, sondern dass die Natur erkennbar ist. Das heißt, dass die uns Antworten gibt. Ich bin vor kurzem dem Christoph Huber begegnet, dem Gründer von BioNTech, der ja hier aus Wien stammt, aus der Postgasse, ganz hier in der Nähe. Und das Faszinierende ist, wie die Natur Antworten gibt. Der Forscher schürft sozusagen mit Experimenten, mit allen möglichen Mitteln, versucht er herauszubekommen, wie das funktioniert. Und die Natur antwortet. Das heißt, sage ich jetzt vom Glauben her, das ist nicht einfach blindes Chaos, sondern das ist eine geordnete Welt. Wie die Bibel sagt, alles hat er, der Schöpfer, nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Und deshalb ist Naturwissenschaft und Glaube für mich überhaupt kein Widerspruch.
Sie haben ja kürzlich sehr fasziniert auch geschrieben über diese Marssonde, die da jetzt unterwegs ist, oder die ersten Live-Bilder sozusagen vom Mars uns geschickt hat. Ne?
Ja, wie ich diese Bilder vom Mars gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie dankbar bin ich, dass ich auf diesem Planeten lebe und nicht auf dem Mars. Ja. Dort könnte ich gar nicht leben. Ja. Da kannst du nicht atmen, da gibt es kein Leben. Und Und für mich war gerade diese Bilder von der Marssonde, 470 Millionen Kilometer entfernt von der Erde ist der Mars.
Sieben Monate Reisezeit.
Und wenn man dann zurückschaut vom Mars, sollte mal jemand dorthin gelangen, dann sieht er diesen winzigen kleinen Planeten, so wie wir den Mars in einer klaren Nacht sehen. Und je näher man ihn dann kommt, desto mehr staunt man über die Schönheit dieses Planeten. Und das ist unser Lebensraum. Es gibt keinen anderen. Ja. Es gibt nur diesen Planeten, auf dem wir Menschen leben können. Ja. Also mich hat es eigentlich bestärkt in der Überzeugung, dieser Planet ist uns anvertraut. Wir verdanken ihm den Lebensraum, aber wir müssen ihn auch schützen. Ja.
Das heißt, dass Sie die Kirche auch sehr wohl mit ökologischen Fragen beschäftigt.
Unbedingt. Das ist wir reden gerne von Schöpfungsverantwortung.
Ja. Ja.
In der Bibel ist das ja sehr schön beschrieben, dass Gott also den Menschen geschaffen hat. Das ist natürlich eine symbolische Sprache, nicht eine naturwissenschaftliche Beschreibung. Ja. Gott hat den Menschen geschaffen und ihn in einen Garten gesetzt und diesen Garten ihm anvertraut zur Pflege. Und genau das ist das, was wir jetzt so viel deutlicher spüren. Wir haben nur diesen Lebensraum und der ist uns anvertraut zur Pflege.
Herr Kardinal, die katholische Kirche in Österreich, Sie waren ja 22 Jahre lang auch Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz. Die katholische Kirche in Österreich sind 55% aller Österreicherinnen und Österreicher Mitglied. Und dann haben wir natürlich andere christliche Glaubensrichtungen wie die Orthodoxie und die evangelischen, die noch einmal eine Million darstellen, also 5 Millionen, 55%. Das heißt, 6 Millionen oder über 6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher bekennen sich zum christlichen Glauben. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch viele gibt, die aus welchen Gründen immer auch aus der Kirche ausgetreten sind und trotzdem doch ein bestimmtes Naheverhältnis haben. Jetzt ist die Kirche sicher auch die römisch-katholische Kirche unter allen Glaubensgemeinschaften wahrscheinlich die bestimmende Kraft. Für mich als Politiker ist natürlich auch immer die Frage, wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, dann sehe ich auch Gegensätze oder ich sehe soziale Gegensätze, die zu überwinden sind. Ich sehe Menschen, denen es schlecht geht, die in Not sind, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen und die Sehnsucht nach einem halbwegs guten Leben haben. Engagiert sich die Kirche auch sozusagen in diesem Bereich der sozialen Gerechtigkeit?
Ja, das ist ein Grundauftrag der Kirche. Man spricht von den drei Grundaufgaben der Kirche. Das ist die Verkündigung, also das Evangelium sozusagen unter die Menschen zu bringen, es selber zu leben und unter die Menschen zu bringen. Dann die Feier der Gottesdienste und die Caritas. Nicht umsonst ist die Caritas der katholischen Kirche, ich glaube schon, die größte Sozialorganisation in Österreich. Mit vielen anderen Partnern, mit denen sie sehr gut zusammenarbeitet, ob das jetzt die Diakonie bei den Evangelischen ist, ob das die zu den verschiedenen politischen Parteien hin orientierten Sozialeinrichtungen sind. Aber die Caritas ist schon ein Riese im Sozialbereich.
Ja.
Und das ist Kernaufgabe der Kirche. Ich sage immer dem Michael Landau, unserem Caritas-Direktor, der inzwischen fast so lange im Amt ist wie ich, weil ich habe ihn kurz nach meiner Ernennung zum Erzbischof, habe ich ihn gebeten, die Aufgabe des Caritas-Direktors zu übernehmen, und das macht er jetzt seit 25 Jahren. Ja. Ich sag ihm immer, eine Caritas, die nicht lästig ist, ist eine Caritas, die nicht ihre Aufgabe erfüllt. Denn sie muss eine Lobby für die sein, die keine Lobby haben.
Ja.
Und Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, in Österreich gibt es eine sehr gute und solide Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand, den politischen Gruppierungen und den karitativen Organisationen.
Ein sehr heikles Thema, in dem sich aber die Caritas, glaube ich, sehr, sehr beispielhaft engagiert, ist der ganze Fragenkomplex von Migration und Integration.
Ja.
Da gibt es ja auch viele gesellschaftliche Gegensätze, aber die Caritas ist da mittendrin in dem Feld.
Das muss sie auch sein, weil die erste Aufgabe der Caritas natürlich nicht ist, Politik zu machen. Politik jetzt durchaus im positiven Sinne. Ja, also
nicht Parteipolitik,
das ist. Leitungsverantwortung, die eben zur Kernaufgabe der Politik gehört, die ordnende Funktion der Politik. Ich nehme die ganze Diskussion über die griechischen Inseln oder jetzt die bosnische Situation der Flüchtlinge in Bosnien. Ich verstehe schon, dass die Politik nicht nur und zuerst auf die soziale Not der einzelnen Personen schauen muss. Das ist die Aufgabe unserer karitativen Organisationen, die das auch sehr intensiv tun und sehr viele Privatpersonen auch.
Ja.
Aber die Politik muss natürlich auch darauf schauen, dass hier Interessen im Spiel sind, die nicht immer sehr lauter sind.
Ja. Mhm.
Die Weltpolitik, die Wirtschaftspolitik, die halt auch mit dazu beiträgt, dass es Flüchtlingsströme gibt, bis hin zu den Waffenlieferungen etc. Alle diese Fragen, wie geht man mit den Migrationsfragen im politischen Bereich um, ist die eine Seite. Aber die Caritas und vergleichbare Organisationen muss zuerst auf die konkreten Menschen schauen, wie es ihnen geht. Und wenn eben auf den griechischen Inseln die Situation wirklich erschütternd ist oder in Bosnien diese hängen gebliebenen Flüchtlinge, dann wird die Caritas eine andere Perspektive haben als die Politik. Das Wichtige ist, dass die beiden zusammenkommen und dass man einen Weg findet, der politisch verantwortbar ist und gleichzeitig die Augen nicht schließt vor der menschlichen Not.
Kann die Kirche so etwas wie ein Kitt sein, der die Gegensätze in der Gesellschaft auflöst?
Das,
oder mithilft, sie aufzulösen?
Das war, ich denke an meinen großen Vorvorgänger, den Kardinal König, das war sein lebenslanges Bemühen. Er hat noch die Zeit erlebt, wo in Österreich Bürgerkrieg war, wo die politischen Parteien in Lager, in verfeindete Lager getrennt waren. Und es war sicher ein großes Verdienst von ihm, dass er Brücken gebaut hat und vor allem den tiefen Graben zwischen den beiden großen politischen Gruppierungen in unserem Land, die in der Zwischenkriegszeit verfeindet waren und die nach dem Krieg allmählich zusammengefunden haben, dass er sich bemüht hat, hier Brücken zu bauen und auch die Kirche aus einer einseitigen parteipolitischen Verhaftung herauszuführen, nicht um politisch ganz neutral zu sein, sondern um Zusammenarbeiten, Allianzen zwischen Politik und Kirche zu schaffen.
Sie haben mir jetzt fast meine Frage vorweggenommen, weil Sie haben im Jahr 2004 in diesem Buch von Annemarie Fenzel über den Kardinal König ein großartiges Vorwort geschrieben, wo Sie auch auf diese ausgleichende Wirkung Bezug nehmen. Für mich als Sozialdemokrat war natürlich das schon im historischen Zusammenhang sehr, sehr wichtig, dass es zu dieser Aussöhnung zwischen der Sozialdemokratie und der katholischen Kirche gekommen ist, weil auch ein Bruno Kreisky ja erkannt hat, dass der Großteil der Mitglieder und der Großteil der Wählerinnen und Wähler ja auch Angehörige der katholischen Kirche sind.
Ja, ne? Ja. Das war ein langer, aber im letzten dann doch erfolgreicher Weg. Ja. Heute kann man sagen, das sind in allen politischen Gruppierungen Katholiken beteiligt sind und dass die Kirche selber diese Spannweite auch in innerlich nicht nur aushalten muss, sondern mit ihr positiv leben muss, weil man in politischen Fragen berechtigterweise unterschiedliche Positionen haben kann, solange sie im Spannungsbogen der Verfassung und im Spannungsbogen der Menschenrechte beheimatet sind.
Ich denke, es muss trotz aller tagespolitischer Unterschiede und Streitereien und aller Diskussionen auch so etwas geben, was darüber steht und wo das Miteinander im Vordergrund ist, was man jetzt gerade in der Krise wahrscheinlich auch
dann. Das war mir auch persönlich immer ein Anliegen, dass wir das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen.
Ja.
Denn wenn wir nicht alle Gruppierungen, Organisationen, Parteien, Religionsgemeinschaften, wenn wir nicht das Gemeinwohl im Blick haben, dann sind wir schädlich für das Gemeinwesen, dann spalten wir statt zusammenzubringen.
Ja. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo neben den traditionellen Lebensformen der Familie auch andere Lebensformen Platz gegriffen haben. Und es hat ja jetzt vor kurzem auch in der Kirche diese Diskussion gegeben, wie man mit homosexuellen Paaren umgeht. Ist das eine Diskussion, die unter den Bischöfen sozusagen zirkuliert und diskutiert wird?
Ja, das ist natürlich ein Thema. Wir haben auch in der Bischofskonferenz, auch in der letzten, Anfang März, haben wir intensiv darüber ausgetauscht. War nicht übermäßig glücklich jetzt über die, ich würde eher sagen, die Rezeption und die Art, wie es gebracht worden ist, dieses letzte römische Dokument. Man hört dann immer nur das Nein und hört nicht das Positive, das auch gesagt wird. Ja. Und die Entwicklung, die da dahinter steht. Der Papst hat es selber vor kurzem gesagt, was bei uns in Österreich ja schon lange selbstverständlich ist, dass es in der zivilen Gesetzgebung natürlich so etwas wie Schutz für Partnerschaften, auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften außerhalb der Ehe oder in anderen Lebensformen geben muss. Ja. Bei Erbschaftsfragen, bei Besuchsrechten und so weiter. Und da hat ja Österreich eine sehr gute Gesetzgebung entwickelt, gegen die Kirche auch nie etwas Negatives gesagt hat. Das große Thema ist natürlich Ehe und andere Lebensformen. Ja. Und das ist eine lange Geschichte, seit dem 19. Jahrhundert, seit das staatliche und das kirchliche Recht bezüglich der Ehe und der Familie auseinandergegangen ist. Natürlich muss ich zugeben, die Kirche hat sich sehr gewehrt gegen diese Entwicklung, weil die Familie eine Sorge, eine erstrangige Sorge ist oder ein erstrangiges Anliegen. Und das stimmt natürlich. Niemand kommt auf die Welt ohne einen Vater und eine Mutter.
Ja.
Wie immer patchworkartig oder in traditionellen Familienformen es ist. Und diese Grundbeziehungen sind natürlich etwas Unaufgebbares. Und ich würde das sagen, unabhängig jetzt von meiner kirchlichen Position, auch soziologisch. Gibt ein wunderbares Buch von Frank Schirmacher, war ein Bestseller vor einigen Jahren, er ist ja inzwischen gestorben. Minimum hieß das Buch.
Ja.
Minimum. Und es ist ein ganz faszinierendes Plädoyer für die Familie, weil er zeigt an vielen, vielen Beispielen, ganz praktischen, zum Teil sehr dramatischen Beispielen, dass in der Notsituation die Familie das sozial haltbarste Modell ist. Mhm. Und selbst der beste Freundeskreis hat nicht die Kraft des Zusammenhalts, den die Familie hat.
Aber wir müssen ein Netz schaffen, wo die Menschen nicht durchfallen können, die halt in anderen Situationen.
Genau, ich kann das von mir selber sagen, ich bin ein Patchworker, was meine Herkunft betrifft. Also meine Großeltern waren geschieden, meine Eltern waren geschieden, Geschwister hatten auch ähnliche Wege und trotzdem ist es eine Familie.
Ja.
Und ich sage immer, auch aus der eigenen Erfahrung, auch eine Patchwork-Familie ist eine Familie. Ja. Und natürlich großen Respekt vor einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, wenn sie wirklich, was ich immer wieder erlebt habe bei Freunden, Bekannten, die in solchen Partnerschaften leben, dass sie wirklich einander beistehen, einander helfen. Und da ist die Frage der Sexualität ja nicht die erste Frage, sondern die erste Frage ist, wie geht ihr miteinander um?
Ja.
Ja. Auf einer Bischofssynode hat eine Expertin gesagt, meine Herren Bischöfe, schauen Sie bitte nicht zuerst ins Schlafzimmer, sondern ins Wohnzimmer.
Weil
tatsächlich die entscheidende Frage ist immer, wie gehen Menschen miteinander um?
Ja. Ja.
Und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie gleichgeschlechtlich oder heterosexuell orientiert sind. Die Frage ist, was bist du für ein Mensch?
Ja.
Und am Ende des Tages zählt deine menschliche Qualität. Und daher sage ich schon und praktiziere das auch, wenn Menschen, wie immer ihre Situation ist, sich bemühen, miteinander einen treuen und guten Weg zu gehen, dann ist das etwas Gutes, das einen Segen verdient. Ja. Ich werde deswegen nicht mich dafür aussprechen, dass die sakramentale Ehe mit jeder Form von Partnerschaft gleichgesetzt wird.
Ja. Eminenz, ich hätte noch zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, wenn man sich ein bisschen Ihre Biografie anschaut und auch Ihre Familiengeschichte, dann kommt man drauf, dass um 1900 ein Großonkel von Ihnen bereits einmal Erzbischof von Prag war und dann, glaube ich, in seiner letzten Lebensphase auch Kardinal.
Ja.
Und ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, ein bisschen in seinen Schriftverkehr im Staatsarchiv hineinzuschauen, den er mit dem Kaiser geführt hat. Und habe da gemerkt, dass er ein großer Gegner des norwegischen Antisemitismus in Wien war und den Kaiser immer wieder sozusagen aufmerksam gemacht hat. Jetzt gibt es viele Stimmen, die ein bisschen sozusagen ein Aufkommen des, also nicht ein bisschen, sondern dieses Aufkommen des Antisemitismus in Europa wieder sehen. Wie sehen Sie da die Situation?
Ja, diese Gefahr besteht. Das ist eine alte, giftige Schlange, die immer wieder ihr Haupt erhebt. Zu meinem Urgroßonkel Franz Schönborn, Erzbischof von Prag, damals Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, der hat große Auseinandersetzungen mit der christlich-sozialen Bewegung gehabt, nicht nur wegen Antisemitismus, zum Teil hat er durchaus auch konservative Positionen, aber das, was er wirklich erreicht hat, auch in Rom, ist, dass der Papst verlangt hat, dass die christlich-sozialen aus ihrem Parteiprogramm die antisemitischen Paragraphen rausnehmen.
Mhm. Ja.
Und das ist umso erstaunlicher, als es in weiten Kreisen nicht nur der katholischen Kirche, auch der anderen christlichen Konfessionen, auch in den politischen Parteien, und da waren die Sozialdemokraten und die christlich-sozialen beide nicht unschuldig.
Da gibt's noch viel zum Aufarbeiten.
Da gibt's noch viel zum Aufarbeiten. Es war dieser tief sitzende Anti-Judaismus, der natürlich schon auch etwas mit der christlichen Geschichte zu tun hat. Mhm. Dass man, gerade jetzt, wenn wir auf den Karfreitag zugehen, der Karfreitag war jahrhundertelang für Juden der gefürchtete Tag, mhm. weil die Erinnerung an die Kreuzigung Jesu dann dazu geführt hat, dass man die Juden eben als Gottesmörder bezeichnet hat. Ihr habt Jesus, den Sohn Gottes, umgebracht. Und da sind an den Karfreitagen oft Pogrome geschehen. Nicht so sehr in Österreich, aber in östlichen Teilen der Monarchie und bis nach Russland. Das waren schreckliche, schreckliche Erinnerungen. Und dieser Bodensatz, der kann immer wieder aufwallen, ja, leider. Da muss man sehr, sehr nüchtern und sehr wachsam sein.
Das sollte auch etwas sein, was uns alle miteinander unabhängig der politischen Orientierung verbinden muss.
Ja. Wobei dazu kommt, dass das Phänomen Radikalisierung im religiösen Bereich nur ein Sektor ist. Radikalisierung gibt es immer wieder in allen Bereichen.
Aber Sie haben sich ja in Österreich immer ganz besonders eingesetzt und ich war ja auch eine Zeit lang Zeuge dieser Bemühungen, dass es eine Plattform aller Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt. Und wenn man dann ins Ausland geschaut hat, dann hat man oft mit großer Bewunderung nach Österreich geschaut, dass das hier möglich ist und dass alle 15, 16 anerkannten Glaubensgemeinschaften am runden Tisch sitzen und miteinander diskutieren.
Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise. Wir haben immer mit dem Kultusamt einerseits und damit mit der Bundesregierung und andererseits untereinander die Corona-Maßnahmen abgesprochen. Mhm. Und vom 13. März letzten Jahres an, wo wir uns beim Bundeskanzler, wo der Bundeskanzler uns zusammengerufen hat, gebeten hat und gesagt hat, es kommt der Lockdown, bitte tragen Sie es mit, hat es immer eine gegenseitige Abstimmung gegeben, die wirklich bestens funktioniert, mit Muslimen, mit anderen christlichen Gruppierungen, mit den Buddhisten, mit den Sikhs, alle ziehen mit. Und das ist schon ein starkes Zeugnis, dass die Religionsgemeinschaften in unserem Land doch ein sehr gutes Klima untereinander haben.
Eminenz, Sie sind ja nicht nur der Erzbischof von Wien, sondern Sie sind ja auch einer der führenden Männer der Weltkirche und haben sich ja auch immer für internationale Fragen engagiert. Jetzt war Papst Franziskus, mit dem Sie ja, glaube ich, ein sehr gutes Einvernehmen haben, im Irak. Und Sie haben sich ja auch immer sehr für die Christen im Irak und überhaupt für die Christen im Vorderen Orient eingesetzt. Wie sehen Sie denn da die Situation und die Bemühungen des Papstes? Da ist, glaube ich, schon ein bestimmter Schub vorwärts gekommen.
Ich glaube, diese Reise war sensationell. Erstens, dass er sich traut, in ein Land zu fahren, das zu den gefährlichsten der Welt gehört. Natürlich waren die Sicherheitsmaßnahmen enorm groß. Aber dass er einfach mit der Botschaft kommt, ohne Waffen, nur mit seinem weißen Talar, hat er nichts in der Hand, er hat keine Macht in dem Sinn, keine politische Macht, keine militärische, keine wirtschaftliche Macht. Er kommt nur einfach mit der Botschaft, wir sind alle Geschwister. Und das hat einen Rieseneffekt in der islamischen Welt gehabt und in der ganzen arabischen Welt. Also diese Reise hat, sagt mir ein Experte, ein Mitarbeiter, der selber aus Syrien stammt und die ganzen Kanäle verfolgt, wie das Echo auf die Papstreise war. Er sagt, es ist überwältigend, gerade von der jungen Generation, wie sie das positiv aufgenommen haben. Macht endlich Frieden. das Miteinander. Wenn man denkt, dass zwischen Irak und Iran 10 Jahre lang ein Krieg getobt hat, mit zahllosen Toten zwischen Schiiten und Sunniten, ja, natürlich auch angeheizt durch den Westen, der sinnlose amerikanische Krieg im Irak, so viel Zerstörung ist da geschehen. Und dann kommt einer und sagt, aber wir sind doch Geschwister. Wir haben doch diese gemeinsame Welt anvertraut bekommen. Wir können doch nicht im Namen der Religion einander umbringen. Und diese Botschaft ist wirklich, wirklich angekommen. Das war sehr berührend, dass der höchste sunnitische Geistliche, der Scheich von der Al-Azhar-Universität in Kairo, dem Papst auf Twitter geschrieben hat, wie er in Bagdad gelandet ist, lieber Bruder, heiliger Vater Franziskus, willkommen im Irak. Dass also so etwas heute möglich ist. Und ich glaube, Franziskus ist nicht naiv. Er weiß über die Schwierigkeiten des Miteinander, des Gegeneinander. Er weiß um islamistischen Terror, der nach wie vor ein Riesenproblem ist, in Afrika auch. Aber er ist fest überzeugt, dass die große Mehrheit der Muslime sich nach Frieden sehnen. Ganz normal, wie Eltern, die Kinder haben, wie Menschen, die Freunde haben. Man möchte in Frieden leben, ja, und man möchte miteinander leben. Und diese Botschaft ist angekommen.
Ja. Eminenz, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Sie haben unlängst einmal gesagt, Sie haben ja, ab einem bestimmten Lebensalter müssen Sie nach dem Kirchenrecht sozusagen Ihren Rücktritt einreichen. Und in einem Interview haben Sie kürzlich einmal gesagt, ich bin in der Nachspielzeit. Ja, jetzt war vor einiger Zeit, vor Weihnachten, die Schwester Beatrix Meierhofer hier. Ja. Und die hat sich dann im Schlusssatz als glühende Fußballbegeisterte geoutet. Also die Nachspielzeit kann aber im Fußball relativ lang dauern. Und es kann nur zu einem Elfmeterschießen kommen.
Ja, also 2x15 Minuten, wenn man das auf eine Zeit von 30 Jahren Bischof rechnet, kann das ziemlich lange sein, aber das hoffe ich nicht. Ich hoffe nicht. Der Papst hat mir deutlich gemacht, dass er mich noch nicht gehen lassen möchte. Ja. Aber ich habe gesagt, wenn die Corona-Krise wirklich vorbei ist und wieder ruhigere Zeiten kommen, dann bitte schaut's ein Nachfolger. Es gibt Nachfolger. Sicher.
Ja. Sie bleiben was so oder so Kardinal und damit der spannendsten Gesprächspartner und Theologen.
Ich habe vor, in Wien zu bleiben und in Wien hoffentlich auch meine Ruhestätte im Stephansdom zu finden. Ob im Amt oder im Dienst. Ja. Ich bleibe auf jeden Fall im Dienst, wenn auch nicht im Amt.
Vielen herzlichen Dank. Am Ende des Interviews gibt es bei mir meine Gäste. Ich bin ja politischer Mandatar und bei mir in Hitzing am Dach meiner SPÖ-Bezirksorganisation haben wir mehrere Bienenstöcke und da wird genfrei und biozertifizierter Honig, genfrei zertifizierter und biozertifizierter Honig produziert. Der Honig ist vielleicht auch ein bisschen das Symbol der Kraft, der Gesundheit. Und Einstein hat sich ja auch schon über die Bienen geäußert. Ich möchte Ihnen das geben, sozusagen mit dem besten Wunsch, ein gesegnetes Osterfest, ein schönes Osterfest für Sie und viel, viel Kraft für alles, was Sie vorhaben. Vielen herzlichen Dank.
Sehr herzlichen Dank, Herr Doktor, und Ihnen alles Gute auch für Ihren Dienst.
Das war jetzt das Gespräch mit seiner Eminenz Kardinal Schönborn am Ende seiner Funktionstätigkeit als Erzbischof von Wien, kurz vor Weihnachten einer besinnlichen Zeit. Erlauben Sie mir, dass ich namens des gesamten Teams der Zeitgespräche, aber auch im eigenen Namen, dem Herrn Kardinal, Erzbischof, alles, alles Gute wünsche für seine kommende neue Lebensphase. Ihm ganz aufrichtig danke für das, was er für Wien und für Österreich getan hat und das, wie schon gesagt, mit den allerbesten Wünschen verbinde. Genießen Sie persönlich eine schöne Adventzeit. Seien Sie wieder bei den nächsten Zeitgesprächen dabei. Es würde mich sehr, sehr freuen. Vielen herzlichen Dank.